Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Es ist immer so, wenn du so einen Traum hast und den selber willst, das ist Verzicht. Es gab natürlich weniger Pubertät aus Leben, weniger Partys, weniger längere Urlaube. Es war immer durchgetaktet, es war jeden Tag, aber freiwillig eben, aber immer den Verzicht sozusagen. Das ist ein großer Teil, das Verzicht, dann natürlich diese Beobachtung, dieses immer wieder im Scheinwerferlicht zu stehen. Das sind natürlich schon Seiten des Jobs, die nicht einfach sind. Dann die Bewertungen, die da kommen. Und du weißt dann auch manchmal, der eine oder andere, wie er bewertet, macht er auch, weil du ihm vielleicht auch mal die Meinung gesagt hast. Und er nimmt das dann persönlich und bewertet dich auch schlechter, versucht dir dann Steine in den Weg zu legen. Und ja, so hast du dann deine Herausforderung, hast viel Konkurrenz, wenn du wackelst, da sind wirklich der Nächste, der da steht, dein Konkurrent oder ein Transfer, der dann zu deinem Konkurrent wird, also das ist eine absolute Leistungsgesellschaft.
Ich freue mich sehr, heute Marcel Janssen bei Job oder Flop begrüßen zu dürfen. Marcel ist ehemaliger Fußballprofi, Nationalspieler, Hamburger SV-Präsident, Unternehmer, Investor und. Wie es ist, sein Hobby zum Beruf machen zu dürfen und wie er es geschafft hat, nach der ersten Karriere einen zweiten Traumjob zu starten, verrät uns Marcel gleich. Zunächst aber möchte ich dich natürlich erstmal gebührend begrüßen, lieber Marcel. Schön, dass du heute da bist.
Moin, hallo.
Bevor wir gleich tiefer in das Gespräch eintauchen und über dich und deine Traumjobs sozusagen sprechen, würde ich gerne mit dir so eine kleine Schnellfragerunde am Anfang machen, damit die ZuhörerInnen dich so ein bisschen vielleicht kennenlernen können. Hast du Bock?
Sehr gerne.
Also Marcel, bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Von meiner Energie eher Nachteule. Aber es geht dann doch so zwischen 7-8 spätestens dann auch hoch.
Introvertiert oder extrovertiert?
Auch das habe ich in einem guten Mix, aber ich würde schon sagen, anhand, dass ich Rheinländer bin, schon auch gerne nach außen.
Genetisch mitbekommen
quasi. Ja, genau.
Wir reden ja gleich, haben wir auch schon gesagt, über vielleicht ein, zwei Dinge, die in deinem Leben schon als Traumjobs tituliert werden könnten. Aber was ist denn in beiden vielleicht auch das wichtigste Werkzeug in deinem Job?
Die eigene Einstellung. Mhm.
Was schätzen Leute an dir, die dich nicht mögen? Wenn es die mal geben sollte, aber...
Oh, die gibt es mit Sicherheit.
Rein theoretisch.
Ich glaube, die schätzen dann trotzdem meine Direktheit. Mhm. Und dass sie vielleicht auch merken, dass ich dann trotzdem versuche, um mir nicht zu schade bin, deren Blickwinkel zu verstehen, auf Augenhöhe zu kommen irgendwie. Also nicht einfach zu sagen, ja, dann ist es so. Aber dann am Ende auch, wenn es dann halt nicht passt, dann ist es okay.
Und letzte Frage schon, welcher Job würde dich noch reizen außer deinem eigenen?
Welcher Job? Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht Kindergärtner.
Kindergärtner? Ja, krass. Ja. Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, aber das ist heftig. Ja, cool. Würde ich sagen, gehen wir mal direkt in unsere Themen rein, was Traumjobs oder vermeintliche Traumjobs angeht. Würdest du sagen, du hast deinen Traumjob schon gefunden oder durftest ihn bereits schon leben? Oder lebst du ihn vielleicht gerade?
Ja, ich glaube, der vermeintliche Traumjob ist der, an dem man ja auch immer arbeiten sollte. Also der entwickelt sich, glaube ich. Also es ist ja anders bei mir mit dem Privileg, ein Hobby zum Beruf zu machen. Das ist mega. Ja, du machst das, was du, ich sag mal jetzt, ja, fast als wirklich Kind, also mit 4 Jahren, machst dein ganzes Leben und kannst es dann irgendwann geht es in den Beruf. Dann ist es sicherlich ein Traumberuf, aber es verändert sich auch so ein Traumberuf in Phasen. Die ersten Jahre, weiß ich noch, das war dann so, natürlich, weil es auch gut lief, weil ich performt habe, weil ich das dann sehr schnell gut hinbekommen habe mit 17, 18 auf diesem hohen Niveau und relativ schnell schon Nationalspieler zu sein. Und dann schwebt man auch auf Wolke 7, Traumberuf. Wie Wahnsinn, Sommermärchen 2-6 gegen Cristiano spielen, von Gladbach dort geboren, dann dort mein erstes Bundesligaspiel im neuen Borussia-Park, der noch nicht viele Jahre da stand. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen aufhören soll, diese ersten Jahre. Aber, und das ist eben genau das, deshalb sage ich mir, die Einstellung, natürlich auch die Erfahrungswerte, auch die Reflexion, so ein Traumjob verändert sich dann und nach den ersten vielen Jahren und der Reflexion merkt man dann aber auch irgendwann, dass ja mein Hobby weg ist. Und der Traumjob war es ja, weil es mein Hobby war, was ich zum Beruf machen könnte. Deshalb war es immer noch der geilste Beruf, aber mein Hobby war weg, weil es war mein Beruf. Das ist ein Riesenunterschied.
Wo ist da der Unterschied?
Naja, dein Hobby machst du, weil du sagst, geil, mache ich. Nehme ich einen Ball in die Hand, gehe am Bolzplatz und ich liebe das einfach zu kicken. In deinem Beruf nachher hast du eine andere Verantwortung. Du hast deinen Vertrag, du willst den Nächsten haben, du bist auf dieser Bühne, du bist unter Beobachtung. Es ist dann schon auch eine ganz klare Ernsthaftigkeit dabei. Da geht es um Titel, da geht es um Aufstiege, Abstiege, Meisterschaften, Weltmeister, Europameisterschaften, was auch immer. Und das ist ein Beruf, wo Millionen vom Fernseher und im Stadion zuschauen und dann hast du zu performen. Das ist dein Beruf. Und das ändert sich dann schon. Ne? Und ich glaube, habe immer eine sehr gute Balance gefunden, dass ich mir diese Leichtigkeit, und ich glaube, das hat man auch gesehen, größtenteils immer auch beibehalten habe. Aber es gab natürlich auch sehr, sehr logischerweise, Gott sei Dank, auch für die Resilienz, ernste Phasen und Phasen, wo sich das alles andere als ein Traumjob angefühlt hat. War zum Glück weniger der Fall in der Gesamtzeit, wenn ich jetzt sage, ungefähr 12 Jahre als Profi, waren die meisten Jahre wunderschön, aber es gab auch viele Jahre oder einige, die sehr, sehr hart waren. Und das ist das, aber dann ist es eben, weil ich eben gesagt habe, das wichtigste Werkzeug ist natürlich die Einstellung dazu, sich wieder zu nehmen, was machst du? Du darfst morgens auf den Trainingsplatz Fußball zu gehen spielen. Und ja. Du darfst Fußball spielen und lass dich doch auch von den anderen dir den Spaß nicht nehmen. Wenn du alles gibst, brauchst du dich gar nicht rechtfertigen. Und so ist es dann auch eine mega gute Schule und zwar größtenteils absolut ein Traumberuf. Aber eben ein Traumberuf und nicht mehr mein Traumhobby. Jetzt kommt aber das nächste große Privileg, wo ich wieder happy bin, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ohne Entscheidung wäre dieses Gefühl und auch dieses Erleben nicht gekommen. Eben nach der aktiven Zeit als Profisportler, wo ich sozusagen mein Traumberuf, wo ja kurz Verwirrung war, warum ich den mit 29,5 schon beende.
Ja, richtig.
Genau, weil ich mein Hobby zurückgeholt habe. Ich habe 6 Jahre dann lang auf relativ gutem Niveau, aber im Amateurfußball in der Landesliga und Oberliga in Hamburg gespielt. Mhm. Und das war die geilste Entscheidung, die ich je getroffen habe, weil das war mein Hobby.
War dann der Druck weg oder war dann die Beobachtung weg oder was?
Es geht nicht nur um, natürlich ist es etwas anderes, ne, klar, wenn du jetzt um Aufstiege, Abstiege spielst und es geht gar nicht generell, aber nur um diesen Druck, an den man als erstes denkt, weil man im Fokus steht und weil man Profi ist, vielleicht gutes Geld verdient, etc. etc. Das ist ja so der Klassiker. Es ist einfach was anderes. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der vielleicht selbst, egal ob du in der Kreisliga A spielst oder in der Landesliga, da weiß jeder, ey Jungs, da kommen wir zusammen, das machen wir jetzt, dieses Jahr ziehen wir durch. Ja, und du hast auch die gleichen Gefühle mit, jetzt haben wir verloren, scheiße oder geil, wir sind Landesligameister geworden. Das ändert sich nicht, aber was sich geändert hat, ist, hängt natürlich auch in Anführungsstrichen mit dem Alter zusammen. Als Fußballer ist man dann ja älter, wenn dann irgendwann die 3 davor steht, nur als Fußballer. Naja, es ist aber tatsächlich so, weil diese Geschwindigkeit, die ich erlebt habe mit 17, 18, dann mein Hobby zum Beruf zu machen, meinen Traumjob zu haben, der dann fast über 12 Jahre, ne? Der Durchschnitts-Bundesligaspieler ist, glaube ich, 3 Jahre, wenn überhaupt. Ja, das, wir sehen ja, wir kennen ja immer nur die immer auf dem Bildschirm sind, aber der Durchschnitt ist, also wenn du irgendwie was an die 18 Jahre oder drüber, ich war 12, schaffst, dann bist du schon komplett outstanding.
Profi
vom
auf dem Niveau, ne? Es gibt ja viele, die dann irgendwie dritte Liga, zweite Liga.
Ja, genau, aber der Durchschnitt ist so, dass sie dann in diesem Profigeschäft sind, so um die 3 Jahre. Ich weiß nicht, ob die Statistiken sich erneuert haben, damals war das so. War ich auch jetzt überrascht, klar, weil wir ja medial in denen immer an Infos bekommen, wo man sagt, die kennt man dann, ja, aber man kennt die Abertausend nicht, die auch mal kurz da waren, hat man schon vergessen. Und von daher ist es auch relativ, auch 29,5 und 12 Jahre, also das vergessen viele, die setzen dann die Zahl. Ja klar, hätte ich weitermachen können, ja klar, hätte ich dann richtig Kohle netto verdienen können, weil da gab es wirtschaftlich wahnsinnig gute Angebote aus dem Ausland. Und ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich brauche ja auch meine Begeisterung. Was ist denn dann mein vielleicht mal Traumjob in 5, 10, 15 Jahren? Spiele ich jetzt weiter Fußball? 29,5, vielleicht nochmal 2, 3, 4 Jahre, dann ist man irgendwie irgendwann Mitte 30. Ich weiß, die Welt da draußen wartet nicht auf Fußballer, die aufhören.
Und dann hast du noch 50 Jahre vor dir, die du
und dann hast du noch, musst, ne? Genau. Und so wie ich ticke, so wie ich bin, muss das etwas sein, wo ich sage, die meiste Zeit morgens aufstehe, auch das ist klar, dass es nicht, aber sag geil, cool. Wenn das nicht ist, dann habe ich echt für mich habe ich ein Problem. Und diese Mixtur zwischen springe ich da jetzt ins kalte Wasser, nehme ich die Kohle, habe dann eh Zeit, kann noch in 100 Startups investieren, so weil Ne? Du nimmst ja nochmal netto alles mit. Klar, ich habe gut verdient, ich habe mir diese Unabhängigkeit erarbeitet über 12 Jahre, aber ich habe immer in Deutschland gespielt, ich habe alles brüderlich versteuert und ich musste auch noch ein paar andere Sachen machen, dass ich mir diesen Lebensstandard bis heute sehr, sehr gut erhalten kann. Aber darum geht es nicht, trotzdem privilegiert. Aber das Privileg wäre weggegangen, wenn ich dann nicht gesagt hätte, ja, aber was ist denn, ich bin ja noch jung. What's next? Und ich bin jung, ich bin 29. Selbst wenn ich jetzt bis 33, 34 spiele, bin ich halt 33, 34. Aber ich wusste, wenn ich dann erst anfange, dann kommst du schnell in so ein 40 drüber und bist immer noch auf der Suche. Ihr müsst überlegen, genau jetzt passt, wir haben jetzt genau 10 Jahre. Ich bin 39, eineinhalb sozusagen fast, und das war im Sommer 15, jetzt haben wir Sommer 25. Mhm. So. Das heißt, es sind genau 10 Jahre. Und diese 10 Jahre waren so auch hart, intensiv, mit Auf und ganz vielen Ups, weil ganz neue Welt. Und obwohl ich schon wusste, so grob, was ich wollte, ich war schon aktiv, ich habe ja auch schon unsere jetzige Hauptbeteiligung, beziehungsweise das, was ich gegründet habe, gab es ja auch schon. Aber trotzdem, ich hatte irgendwo, Gott sei Dank, den Realismus und dass ich auch vielen anderen erfahrenen Menschen zugehört habe, die waren hart, diese 10 Jahre. Mhm. Aber die waren goldrichtig und goldwichtig. So, dass ich jetzt nach 10 Jahren sagen kann, wenn man fragt, ja, du hast es damals entschieden, was sagst du heute? Gott sei Dank. Weil, warum? Es geht darum, dass ich weiß, eben, dass ich durch den Fußball, durch dieses Privileg, dieses Thema, und du sagst ja eben Traumjob oder wieder ein Job, der einen erfüllt. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und beim Fußball weißt du ja, das, was man kennt, bei dem einen ist es, und es ist völlig cool, völlig legitim, es ist der Experte. Die tiefen Analysen. Ja. Bei dem anderen ist es der Trainer, bei dem anderen ist es vielleicht das Funktionär. Also jetzt als Funktionär war ich ja auch, aber im Ehrenamt. Das hat mich auch erfüllt. Warum? Weil ich unabhängig war, weil ich übergeordnet strategisch verantwortlich war. Das war mega, aber es war ein Ehrenamt und bewusst. Oder man wird halt irgendwie Sportdirektor oder.
Irgendwie mit dem Fußball verbunden.
Mit dem Fußball, so. Und ich wusste so schon eigentlich so, dass die Richtung vielleicht nicht so meine ist. Also ich würde es nicht komplett dann damals ausschließen, aber ich glaube, und dann bin ich so dankbar und froh, weil es dann eben eigentlich so dieses krasseste Privileg, was ich mir für mich rausgezogen habe in meiner Welt, wo ich hoffe, dass ich da immer mit offenen Augen durchgelaufen bin, auch in der privilegierten Stellung als Nationalspieler und Gladbach, Bayern, Hamburg, viele WMs und was auch immer, dass ich gemerkt habe, wow, das größte Privileg, was du hast, ist eigentlich, du hast eine ganz krasse Zugang zu Gesundheit und zu Aufklärung und zu Top-Ärzten und zu Top-Diagnostik, und alle kümmern sich so um dich und schaffen es immer wieder so auf Augenhöhe dir zu auch erklären, dass du es auch verstehst, was gerade bei dir gut ist, damit du gesund bleibst oder sogar noch fitter und leistungsfähiger bleibst. Und dann diese Parallelwelt, weil ich weiß ja, wo ich herkomme, zu sehen, das hat mich schon dann auch irgendwo traurig gemacht und schockiert, weil ich merke, da bist du auf einem ganz anderen Niveau, was Prävention und Co. angeht. Aber ich habe ja meine Eltern gesehen, die haben viel mehr gearbeitet und vielleicht nicht, ne? Ihren Traumjob, aber sie waren zufrieden, weil sie eben einen Job hatten, der ihnen, und das ist auch die Einstellung, also meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet, mein Papa war Warenannahmeleiter. Mein Papa ist jeden Tag mehr gelaufen als ich an jedem Spiel. Also jeden Tag. Weil er 14, 16 Kilometer, die weiten Wege in der Logistik, die LKW, das heißt, sein Körper musste viel mehr wegstecken als meiner, aber er hatte überhaupt nicht den Zugang, ansatzweise zu gucken, Belastung und Equipment.
Unter dieser Beobachtung ständig auch zu stehen, ne? Von Ärzten und von Physiotherapeuten, ja, etc. pp.
Und auch in diesem positiven Lifestyle-Gedanken, weil es ja nicht aus der Krankheit kommt im Spitzensport, es kommt ja aus der Prävention. Ne, und das habe ich gemerkt, so wow, und da konnte ich meinen Eltern extrem helfen mit meinen Zugängen damals. Und das war der Grund der Gründung. Und das war der Grund, warum ich sage, wenn ich meinen Traumjob entwickeln kann, ich bin noch mittendrin, aber ich merke, es wird immer cooler, weil erfüllender, also ne, ist halt eben genau in dieser Branche dann dafür zu sorgen, dieses Privileg, dieses Wissen, dieses Netzwerk so zu bündeln und die Nähe an den Menschen und auch die Wertschätzung gegenüber allen Menschen, weil alle Menschen sind Leistungssportler. Kein Familienvater, Familienmama, braucht weniger Zugang dazu, weil die müssen Unglaubliches leisten. Wir reden immer von diesen komischen Sportlern, die im Fall Fußball so privilegiert sind, so viel Geld verdienen und so viel Unterstützung haben. Ja, eine Familie mit 2, 3 Kindern plus Arbeit plus mit der, was da draußen in der Welt los ist, was kriegen die denn als Unterstützung? Wenig Schlaf, und als Kassenpatient, wenn du Pech hast, nach 6 Monaten, 8 Monaten vielleicht mal ein Kernspin oder mal einen Arzttermin. Also Das ist verrückt. Das heißt, die Bedeutung von Prävention und die Konkretisierung der individuellen Prävention, weil die ist so krass individuell, dass du nicht sagen kannst, pauschal, ja, mach mal das, das ist schon gut. Klar gibt es gewisse Parameter, Bewegungen etc. Aber das ist schon komplexer und diese Komplexität wurde uns einfach maßgeschneidert serviert. Es geht nicht darum, dass wir dann unfassbar noch viel mehr machen mussten, um unsere konkrete
Prävention zu machen. Wurde gegeben.
Das denkt man ja immer, ja, ihr wart ja auch Sportler und ihr habt, ja, aber wir haben doch auch das alles eigentlich nicht verstanden. Aber man hat uns das so erklärt, dass wir es verstanden haben und vor allen Dingen, dass wir es in unsere Routinen bekommen und umsetzen. Und das hat mich so fasziniert, dann aber auch zu sehen, wie funktioniert das in der Arbeitswelt. Der Arbeitgebermarkt wechselt zum Arbeitnehmermarkt. Ja, ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Wertekultur. Ne, Arbeitgebermarkt, ja, dann tausche ich ihn halt aus, wenn er nicht funktioniert. Ich habe das gemerkt, diese Angst, Ängste hatten meine Eltern. Ja, wenn ich jetzt hier krank bin, dann mein Arbeitgeber, dann sagt er, kommt der Nächste. Das war das, ich, Papa, verstehe ich nicht. Ja, aber so ist das, Junge. Da stehen 200 Leute, die wollen meinen Job haben. Den habe ich mir hier hart erkämpft. Ich habe nur Hauptschulabschluss, das ist meine eigene Schuld gewesen, aber ich bin jetzt hier wahren Annahmeleiter, bin hier um 4 Uhr morgens und bin dann der Letzte, der geht. Und wenn ich hier irgendwie was nicht funktioniert, werde ich ausgetauscht. Ist ja das aber komisch. Im Fußball wollen die immer alles, dass wir die beste Leistung auf den Platz bringen und tun immer alles dafür, dass wir bleiben und dass wir eben gesund sind. Sagt er, ja Junge, willkommen in der Realität. Und diese Realität hat sich Gott sei Dank verändert. Der Mensch wird immer wichtiger. Ja, KI und ja, ist alles schön und gut, aber die Ressource Mensch. Und eben auch leider dann, dass du eben nicht mehr die 200 Leute, die da auf den Job warten, hast. Das heißt, aber jetzt mit einmal muss ich eine Kultur aufbauen im Unternehmen.
Mhm. Ja, dem was bieten den Leuten.
Dem was bieten. Ich muss eine Transformation und bieten, ja, kommt immer von Angeboten. Aber es geht nicht nur um Angebote, es geht um ernst gemeinte Wertschätzung gegenüber dem Team und gegenüber, und das ist, glaube ich, die größte Verpflichtung meiner Meinung nach, jeden Arbeitgebers. Und das ist mein Privileg. Jeder Bundesligist, wo ich war, hat das gelebt. Wie gebe ich meinen Mitarbeitern, wir sind Mitarbeiter gewesen, Angestellte des Vereins gewesen, halte ich die gesund und fit, dass die ihre bestmögliche Performance-Leistung bringen können, aber auch dadurch gesund sind und damit auch so gut es geht durch diese Karriere kommen. Und das sollte auch jedes Unternehmen für seine Mitarbeiter wollen. Und der Mitarbeiter selber egoistisch aber auch. Warum? Weil am Ende des Tages ist es sein Weg, ich nehme das Beispiel meiner Eltern, wie komme ich durch diese Zeit bis zur Rente und in welchem Zustand
will ich in die Rente gehen überhaupt?
Will ich in die Rente gehen und wie stelle ich mir das vor, wenn ich mich selber vorstelle, als Mann, als Frau, völlig egal, ich bin jetzt Mitte 60, was auch immer, plus minus, wie möchte ich da sein, mental und körperlich? Und wenn man ehrlich ist, wenn man nicht konkret seine individuelle Prävention findet, die immer wieder begleitet, challenged, checkt, macht und tut, wird es fast unerreichbar sein, in einer hohen Lebensqualität mental und körperlich in der Rente zu sein. Ich habe gesehen, was es brauchte an positiven Eingriffen bei meinen Eltern, die es jetzt aber geschafft haben. Dieses Privileg und Glück hatte ich durch den Fußball, durch meinen Traumberuf und deshalb habe ich gegründet. Es gibt kein Unternehmen, das kann doch nicht sein, das müssen wir doch demokratisch zugänglich machen. Weil ich festgestellt habe, es liegt nicht am Geld, dass das alles so unfassbar teuer ist, was man da mit den Fußballern macht. Das ist es nicht. Das ist das Know-how, es ist das Wissen und es ist natürlich dann auch die Anwendung und das ehrliche Interesse, den Menschen wirklich helfen zu wollen. Und das ist eben diese Kombinationen führen dann dazu, dass wir uns ja auch sicherer fühlen, dass wir Vertrauen gewinnen und nicht die Ängste, die uns dann eben treiben, hoffentlich werde ich nicht krank. Und ja, es ist spannend. Und da bin ich heute in dem Bereich und entwickle sozusagen meinen hoffentlich wieder Traumberuf. Dafür muss ich aber, und möchte ich auch, nicht muss, möchte ich auch einiges tun, dass der es wird. Und das geht so langsam. Es brauchte auch einen langen Anlauf. Aber das wusste ich auch, weil beim Fußball war es genauso. Man ist ja nicht einfach Profi geworden.
Genau, und auf den Weg, da wollte ich gleich nochmal einmal kurz zurückkommen, bevor wir dann natürlich auf, wie gerade schon angekündigt, auf den zweiten Weg gehen. Man merkt auf jeden Fall, für beide Wege brennst du und hast gebrannt. Und du hast ja auch gerade gesagt, was du glaubst, was Leute an dir schätzen, die dich nicht mögen, ist deine Einstellung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich schon in anderen Gesprächen auch schon mitbekommen. Alle Leute, die sagen, die haben ihren vermeintlichen Traumjob gefunden, haben einfach die entsprechende Einstellung ganz oft, dass sie sagen, ich gebe Gas, ich probiere es, ich verzichte auf der einen Seite, aber auch viel, aber ich weiß wofür und ich habe sozusagen ein inneres Mindset, was mir den Weg ebnet, eben meinen Traum leben zu können. Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang gehen, du hast gesagt, mit so 4, 5 hast du mit Fußball angefangen und das war wahrscheinlich auch dann der Traum, irgendwann Profifußballer zu werden. Wann hat es denn bei dir Klick gemacht, dass du gesagt hast, oh, das könnte jetzt sogar klappen? Weil auf dem Weg von ja. Bock bis es dann passiert, da verlieren sich ja Millionen von begeisterten Fußballer und Fußballerinnen, die es einfach nicht schaffen.
Und Riesentalente, ja, ja. Ne? Es ist unter 1%. Mhm.
Ja, wollte ich gerade sagen, es gibt Menschen, die sind einfach wahrscheinlich talentierter als du gewesen, aber haben es nicht geschafft, absolut, weil die Einstellung nicht da war.
Genau. weil viele unterbewusst das Falsche machen, weil Talent haben viele. Klar ist dann irgendwann auch ein Markt natürlich begrenzt, was ja nicht unglaublich, was ja jetzt keine 700 Profivereine in Deutschland. Aber, wobei dafür gibt es dann auch Nachbarländern überall, Fußball ist natürlich schon groß. Aber du hast gerade was Wichtiges gesagt, dann ist man klein und dann stellt man sich das vor. Das Wichtigste ist, was man sich da vorstellt und welchen Einfluss natürlich auch dein Umfeld hat, weil du bist natürlich als Kind, nimmst du das auf und bist in dem Sinne beeinflussbar. Und mein Glück war, dass es bei mir aus meiner intrinsischen Antrieb, meines Ehrgeizes war, dass ich das selber wollte. Nicht, weil mein Papa gerne hätte, dass der Junge doch jetzt gut Fußball spielt, damit ich dann sagen kann, oh, mein Junge ist immer der Beste oder der wird. Sondern der mir dann aber auch klar gemacht hat, dafür musst du auch einiges tun, wenn du das willst. Du musst auch extra Schichten einlegen, auch wenn du jung, auch wenn du fit bist, wenn du das willst. Das ist eine.
Was war das, was du wolltest? Fußballprofi? Was war das?
Genau, Bild? Und das Bild ist entscheidend. Ich wollte Fußballprofi werden, aber aus Grund der Liebe und Leidenschaft zu dem Bild, in einem Stadion zu spielen, wo Fans sind und man das Spiel spielt. Und das ist ganz unterschiedlich geprägt, dieses Bild. Andere, und ich habe die Frage immer gestellt bekommen, daran merkt man, wie krass das dann schon doch irgendwo gesetzt war, wenn man da auf irgendeinen trifft, gibt es ja viele, die irgendwo gut Fußball spielen in der Jugend. Und dann haben sie mir immer gesagt, ja, du willst ja eh Fußballprofi werden. Ich habe gesagt, nein, ich möchte natürlich gucken, wie weit mein Talent reicht. Ich möchte vielleicht mal in so einem Stadion spielen, das wäre schon geil. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich habe das Ziel, aber das wäre mein Traum. Ich weiß nicht, ob ich Profi werden will. Und bei vielen ist es schon so, dass die, glaube ich, beeinflusst durch zu viel, durch Eltern, durch das falsche Fördern, durch die falschen Bilder. Ich will Profi werden, weil
Auto,
dickes Geld, ja, Auto, ja. Das. Und dann wirst du es nicht schaffen. Das ist genau der Unterschied. Ich hatte einfach dieses Spiel, war einfach nur geil. Aber für mich war das Spiel in der Landesliga, Bezirksliga, Oberliga genauso geil. Also das war dann die Kraft und dann ist es dieses Intrinsische. Natürlich muss das auch mal begleitet werden, natürlich muss es auch mal gepikst werden, hat mein Papa schon drauf geachtet. Wenn er dann in mein Zimmer kam, werde ich nicht vergessen, und ich dann vor der PlayStation gesessen habe, hat dann reingeguckt, ach, spielst du wieder PlayStation? Oh, schon jetzt seit gut fast anderthalb, zwei Stunden. Mach mal weiter so, du hast doch, glaube ich, den Traum, Profi zu werden.
PlayStation-Profi.
Dann mach mal weiter. Hättest ja in der Zeit auch mal zwischendurch mal eine Dreiviertelstunde laufen gehen können. Aber bleib ruhig sitzen. Die Tür zugemacht.
Also kam das schon so ein bisschen vom Papa.
Ja, aber so locker, ja, so rein. Und das hat mich, das Ding ausgemacht, gesagt, ja, was willst du sagen? Der hat ja recht. Ich habe gesagt, stimmt, so 40 Minuten mal eben eine Einheit machen, da kann ich immer noch spielen. Und das hat er schon gut gemacht. Der hat das nicht so auf eine Art gemacht, mich jetzt zu bedrängen oder irgendwie. Angebot gegeben oder er hat halt eben mal kurz so einen Spruch, weil er mich gut kannte. Ja, und hat dann gesagt, naja, du willst ja. Du, nicht ich, du. Und stimmt. Und dann bin ich raus und los. Aber am Ende war das Bild, ich weiß noch, es sind die Bilder. Da haben viele immer gelacht. Ich habe im Garten dann, und das sehr, sehr lange, es war so ein Gemeinschaftsgarten. Also es war nicht unser Garten, sondern es war so eine
Wiese hinterm Haus.
Elendlänge Häuserreihe, aber hinten war ein schönes Stück Rasen, einfach für alle. Und da habe ich dann immer ich hatte so ein kleines Hockeytor. Da kennt man so von diesem Hockey, diese Plastikdinger. Ja. Aber so ein etwas cooleres, was so ein bisschen robuster war. Hab das rausgenommen, hab mir im Garten das hingestellt, hab so einen kleinen Ball gehabt. Weil klar, kann ich nicht mit einem riesen Lederball da irgendwie, ne?
Dann gibt's Ärger mit den Nachbarn, ja.
Hab dann da barfuß oder mit Socken dann mit dem kleinen Ball und hab dann alle Spiele kommentiert, als ich war Kind, die ich im Fernsehen gesehen habe, die Spiele danach gemacht. Spielszenen, alles so. Und dann kamen viele noch jüngere Kinder als ich. Dann habe ich gegen 10 kleine Kinder dort gespielt, hab immer gesagt, ihr führt 8-0. Und hab einfach immer das gespielt. Und fand das einfach nur wahnsinnig.
Auch so
und,
mit diesem Namen sagen, so jetzt.
Mit dem Namen. Und so. Ja, schon so klar. Die Vorbilder, die man hat, die Spiele, die man verarbeitet hat aus dem Fernsehen, aus dem Stadion, war eine Begeisterung für
Tricks
Fußball.
Tricks nachgemacht und so.
Tricks nachgemacht, diese Spielszenen, auch diese Auf- und Abs, diese Emotionen, die der. Und das weiß ich noch. Es war so geil. Es war so eine schöne Kindheit durch Fußball. Und darauf weiß ich um die Kraft von Sport, nicht nur Fußball. Ich kann jetzt mehr von Fußball reden im Sinne, weil es meine Kindheit war.
Das aber kann man ja
die
wirklich.
Kraft von Sport, die Kraft von Mannschaftssport und die Kraft von dieser Emotion. Das entscheidet die Bilder und ich glaube, auch das war auch der Grund, warum ich es dann irgendwann geschafft habe.
Mhm. Und natürlich, so ein bisschen kenne ich es aus meiner eigenen Vergangenheit. Mein Papa hat auch Fußball gespielt, ich habe dann auch Fußball gespielt. Das heißt, am Wochenende waren wir auch immer auf den ganzen Sportplätzen unterwegs. Das prägt ja dann auch ein. Und was aber bei uns auch wichtig war, und ich weiß nicht, wie es dann bei dir und wie es dann im Leistungssport halt irgendwie war, ich hatte auch das Glück, dass meine Eltern mich dann auch zu den Spielen immer gefahren haben. Oder ich dann zum Training mit dem Fahrrad fahren konnte, weil es so nah war. Oder meine Eltern mich dann dahin gefahren haben. Ohne das wäre es halt auch nicht möglich gewesen. So, und war das, ich war, also irgendwann glaube ich, bist du bei so einem Punkt, wo es dann auch alleine geht oder du wirst abgeholt oder wie auch immer. Aber wie ist es denn so bei den Anfängen gewesen?
Also ganz klar, meinen Eltern so viel zu verdanken. Auch meine Mama, die dann, nachdem sie von der Arbeit dann nach Hause gekommen ist, mittags dann gleich Essen gemacht, die Wäsche wieder gemacht, ja, und eine riesen Infrastruktur dann mich irgendwo hingefahren hat mit dem Fahrrad, weil sie keinen Autoführerschein hatte, früher als keiner, zum Kindergarten, zur Schule wieder abgeholt. Ja, und dann natürlich nachher im Jugendbereich, wenn es immer höher geht, dieses Investment der Eltern, der Zeit und auch der Geduld, dahin zu fahren, zu dem Sportplatz, zu dem Treffpunkt. Du bist nur unterwegs. Und klar, irgendwann ist man ein bisschen älter, man ist selbstständiger. Und ich habe gemerkt natürlich, wie hart meine Eltern gearbeitet haben. Und dann noch trotzdem gute Laune zu haben, nicht zu meckern. Ja, ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Meine Eltern hätten auch den falschen Weg, wie viele gehen können und sagen können, ja, ich arbeite bei Aldi im Lager, war es alles hart und dann muss ich dann da Kisten schleppen und dann muss ich jetzt nachher noch kochen
für meinen Sohn. Und dann am Wochenende noch Fußballplätze.
Und dann am Wochenende für Fußball und mein Papa hätte sagen können, um 16, 17 kommt der nach Hause, macht deinen Kram alleine, interessiert mich, ich habe genug Probleme und hier und kein Geld. Und ja, es war auch mal knapp, dann wurden auch wieder Sachen kaputt und wie das halt so ist im unteren mittleren Mittelstand. Aber mir hat deshalb nichts gefehlt. Ich habe gedacht, ich bin steinreich, ich habe Liebe bekommen, ich habe meinen Sport gemacht, meine Eltern haben es nicht gezeigt, die haben auf die Zähne gebissen. Ja, und die haben die Entscheidung getroffen, dass wir immer noch ein privilegiertes Leben haben. Und wenn man es ändern will, kann man es nur selber ändern. Und es war halt für mich wichtig, weil du bist beeinflussbar, gerade als Kind und Jugendlicher, massiv. Weil klar, du lebst das, was du vorgelebst bekommst, auch ein Stück weit oder spürst das. Und kommst dann natürlich später in mehr oder weniger Konflikte. Meine Eltern hatten natürlich auch finanzielle Sorgen, haben sie nie vor mir gemacht. Nie. Ich habe gedacht, das war gut. Und immer wenn man älter wird,
checkt man das
ja ein bisschen mit. Aber ja, dieser Aufwand dann auch, diese ganze Fahrerei, teilweise auch internationale Turniere, also es ist schon, hängt schon viel dran. Dann auch kostenseitig und, aber klar, mein Papa, für den war es vielleicht natürlich auch irgendwo cool. Der hat selber hochgespielt, der hat gut Ahnung gehabt von Fußball. Und der hat es geschafft, einen guten Mittelweg zu finden. Nicht den Sohn zu hart ranzunehmen und auch nicht zu sagen, so, ja, du bist immer der Beste.
Der Trainer vom Trainer sozusagen. So
ja, ein bisschen, ne? Er hat so einen guten Mittelweg, war für ihn, glaube ich, nicht immer einfach. Mhm. Weil man ist ja dann doch immer natürlich auch ehrgeizig. Aber das hat er sehr, sehr gut gemacht. Aber Mama darf man da im Hintergrund eben nicht vergessen, die dann auch immer alles andere im Blick hatte. Und das ist einfach ein Riesenglück, diese Unterstützung, dieser Support, diese Kindheit, diese Liebe, dieses alles machen zu können. Das hat mir eigentlich die Kraft gegeben, so, weil ich von vielen, natürlich hatte ich meine normalen Probleme, aber Gott sei Dank die normalen Probleme, die man halt so hat als Kind, Jugendlicher. Als Jugendlicher, als was auch immer. Ja, da gab es auch mal richtig Scheißphasen, ja, aber halt nicht in einer Dimension, wo man sagt, so, oh, deshalb, wenn die Leute mal fragen, ich wirke so bodenständig oder immer noch so geerdet oder bla bla bla, finde ich ja nett, wenn sie das so empfinden und sagen, ja, aber weil ich habe auch einfach Glück gehabt.
Mhm. Springen wir jetzt mal, jetzt hast du sozusagen die Anfänge, dann wurdest du immer besser, immer mehr, immer größere Vereine dann und bist dann Profi geworden mit 17, 18 Jahren. Wie war das erste Mal in diesem, deinem Traumstadion dann aufzulaufen? Dann stehst du in den Katakomben und dann geht's raus oder wie war das da?
Ja, das war bei Hertha BSC Berlin.
Im Olympiastadion auch noch.
Im Olympiastadion auch noch mit, keine Ahnung, 60.000, 70.000 Leuten und ja, das intensivste erste Gefühl war beim Spaziergang, als mir unser damaliger Trainer, das war Dick Advokat, gesagt hat, und ich hatte das, keiner hatte das, ich hätte es gar nicht auf dem Schirm, du spielst heute. Ich hatte gerade 2 Wochen gefühlt am Stück mit den Profis trainiert oder 3. Du spielst von Anfang an, hat er mir beim Spaziergang am gleichen Tag gesagt. Ich hatte keinerlei Ahnung. Ich glaube, die anderen auch
nicht. Also auch keine Zeit, nervös zu werden sozusagen.
Ja, aber dann umso schlimmer waren die nächsten 2 Stunden. Ich so, oh, okay, was, oh, nachher spiele ich dann und dann laufe ich da auf dem...
Da, im okay. Stadion, meinen Sie jetzt?
Ich war mit 17 ja schon auf der Bank, Jahre vorher bei Evertlin und so, aber dann ist schon nochmal was anderes, wenn du dann vorm Spiel weißt, da kommst du vielleicht rein, bist eh schon voller Adrenalin und dann kommst du halt rein, aber spielst du einfach an und es ist jetzt so, es wird dein erstes Bundesliga-Spiel, ist Fakt. Ja, und dann kriegst du 6-1 irgendwie auf die Mütze. War nicht so schön. Aber man hat mir nachgesagt, und das werde ich nie vergessen, dass das immer noch im Rahmen, dass ich da noch gut marschiert habe und in Anführungsstrichen gute Leistung war. Ich habe gedacht, das war's, bin nie wieder, wir haben 6-1 verloren. War dann Gott sei Dank nicht so, aber dieses Gefühl war schon, boah, das Adrenalin, ich weiß nicht, das war schon heftig. Aber war dann auch irgendwo halt geil, weil das war ja, da kamen ja meine Bilder, genau, das wollte ich immer.
Hat sich daraufhin dein Leben krass verändert? Nach dem ersten Start?
Nee, auch das ist ja Bewertungssache. Ich könnte sagen, hat sich krass verändert, weil auf einmal jetzt kennen einen viele, irgendwann mit jedem Spiel mehr und irgendwann Nationalmannschaft kennen einen gefühlt alle, so jetzt, also die zumindest mal fußballbegeisterten Menschen, das sind ja nicht wenige. Wenn ich das so bewerten würde, sagen, hat sich krass viel geändert. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ich habe mit anderen 20, 25 Jungs in einer Mannschaft gespielt, wie vorher auch. Aus verschiedensten Nationalitäten, verschiedensten Herkünften. Das einzige Unterschied ist, waren ein paar mehr Kameras, die waren alle ein bisschen älter. Manche hatten vielleicht schon Kinder. Man muss aufpassen, das meine ich auch so, daraus mehr zu machen als ist. Natürlich ist es eine coole Leistung und nicht nur Fußballer, wenn Top-Leistungssportlerinnen oder Leistungssportler, egal in welchen Sportarten, vor Publikum, vor und dann eben auf diesem Niveau meistens gut performen. Ja, aber ansonsten sind das alles ganz normale Sportlerinnen und Sportler und die bleiben auch alle Sportler und verstehe natürlich, dass da mehr drumherum gemacht wird. Gibt ja dann auch Gott sei Dank verschiedenste Exoten und Co. Und für mich hat sich aber eigentlich nicht viel geändert. Für mein Umfeld eher.
Was war das bei deinem
Umfeld? Ja, die haben mich anders wahrgenommen. Damit haben sie anders bewertet. Auch im Negativen. Okay. Jetzt bist du ja der Profi. Banales Beispiel. Eine lange Zeit lang, wo ich so auf dem Sprung war zu den Profis oder so mittrainiert habe, die ersten Einsätze hatte, war ich immer unser Fohle Marcel Jansen. Unser Fohle. So. Keine Ahnung, kein halbes Jahr später. Was ist ein halbes Jahr? Da ist ja ein Fohlen noch kein Rennpferd. So.
Nee, richtig.
War Nationalspieler auf einmal und war fast im gleichen Alter und aus dem Fohlen.
Von einem halben Jahr bis 100
Jahre. Ja, so hat, einem Jahr. Ja, so ein halbes Jahr. Ja, ein Jahr, das ging relativ schnell. Ja, es ging sehr schnell. Lass es höchstens ein Jahr gewesen sein, wo ich zum ersten Mal berufen wurde, nach, also einem Bundesliga-Jahr. Und aus dem Fohlen wurde dann der Nationalspieler. Ich war genauso alt, war genauso jung. Ich bin immer noch der, der aus der Jugend kommt, der die Amateure durchlaufen hat, der jetzt hier spielt, was geil ist, ja, für seinen Club, wo er die ganze Jugend verbracht hat. Jetzt bist du der Nationalspieler. Die Bewertungen wurden anders, die Noten wurden schlechter. Da habe ich schon angefangen zu reflektieren.
Also, mehr Gewicht auf dem Rücken.
Ja, mehr quasi. Gewicht auf dem Rücken, aber ich habe zum Glück auch diese Klarheit immer gehabt, dann zu sagen, und das meine ich 0,0 arrogant, ich sage, das ist einfach Schwachsinn. Bin immer noch 18 und 19 jetzt Nationalspieler und jetzt sagen die, jetzt reicht das alles nicht mehr, weil jetzt muss ja noch mehr kommen. Ich bin immer noch 19. Also wenn die in 2-3 Jahren das sagen und dann merken, da ist kein nächster Schritt oder man merkt nicht in seiner Persönlichkeit, in seiner Führung, in der Mannschaft, in der Verantwortung, in seiner Rolle, in seinem taktischen, whatever, okay. Aber doch nicht gefühlt von einem halben Jahr vom Fohlen und jetzt bist du nicht mehr der Fohle. Klar, so funktioniert das, so gehört auch dazu. Man profitiert hier auch dann davon, weil man ja auch anders wahrgenommen wird. Aber zählt ja nicht nur für mich, zählt ja auch für meine Eltern. Auf einmal hieß es ja, ihr habt ja leicht reden.
Oder die Eltern von
genau.
Marcel.
Genau, und immer wenn es ums normale Leben geht, in dem übrigens meine Eltern voll drin waren, meine Mutter ist morgens zu Aldi gefahren, mein Papa, ob der Marcel, unser Sohn da jetzt in der Bundesliga spielt, also die freuen sich, aber es interessiert die nicht, weil die sagen, das ist sein Ding.
Da sagt der Vermieter auch nicht, jetzt musst du weniger Miete bezahlen.
Nee, und die haben auch gar nichts angenommen. Ne? Wir wollen auch gar nichts. Mach du dein, leg das zurück, ist dein Ding und wir haben dir geholfen. Und natürlich habe ich dann versucht, da auf was zurückzugeben, aber da waren die nicht drauf, die haben ihr Leben einfach weitergelebt und auch sehr, sehr lange noch weitergelebt. Fast bis zur Rente dann. Aber die Sprüche fingen schon an, da war ich gerade Profi, 1-2 Jahre, dann im Familienumfeld, Freundesumfeld bei meinen Eltern dann, wenn es dann um das normale Leben, um die Probleme ging, die meine Eltern hatten. Die hatten sogar weniger als viele, die im Freundesbuch haben es denen gegönnt, haben sich gefreut für die. Und die kamen dann unter Bus und sagen, ja, ihr habt ja jetzt leicht reden bei dem Thema, bei dem Thema, bei dem Thema, weil euer Sohn ist ja jetzt Bundesliga, ist ja Nationalspieler. Ja, was haben wir denn damit zu tun? Ich bin morgen früh auch wieder bei Aldi und mein Papa sagt mir bei der Warenannahme, wenn der LKW kommt. Ich sage, dann werde ich auch die nächsten 10, 20 Mal machen, bis ich in die Rente gehe. Ich sage, was ist jetzt mein... Ihr habt doch schon immer euer Haus, was ihr bis heute abbezahlt, noch schweren Lastes und euch deshalb nicht befreit. Ich hab da ausgelacht, weil ich kein Haus gekauft habe. Ich sage, kann ich mir nicht leisten. Ich will mich mein ganzes Leben mein Haus abbezahlen. Ich will am Wochenende auch mal ins Vereinsheim gehen, auf dem Sportplatz ein Bierchen trinken und mal eine Runde ausgeben. So, das ist meine Entscheidung. Da habt ihr immer gesagt, du bist blöd, warum kaufst du keine Immobilie? So, ihr seid jetzt alle abgearbeitet, habt die immer noch nicht abbezahlt und schuftet euch für eine scheiß Immobilie eben ab. Und die hatten halt eine gute, pragmatische Lebenseinstellung zu den Themen, was ist wichtig. Und wo muss man aufpassen, vielleicht sich zu vergaloppieren? Aber die Wahrnehmung war gleich eine ganz andere. Sowohl bei mir als auch bei meinen Eltern. Und das ist schon,
ne, wie der Scheinwerfer dann sozusagen weiter scheint über dich hinaus in dein, deine
Und du hast ja eine gute Frage gesagt, was hat sich denn verändert? Für mich ja gar nicht so viel. Weil immer noch der Marcel, der Fußball gespielt hat mit den Jungs.
Die Zeitungsüberschriften
haben sich verändert. Und natürlich dieses, oh, jetzt kennt man ihn. Und es hat ja auch total positive Seiten. Ich will jetzt gar nicht nur, aber für mich, was soll sich denn verändern? Und wenn sich zu mir für mich zu viel verändert, in eine negative Richtung, Überheblichkeit, Arroganz, dann ist es auch ja eine Schutzfunktion meistens bei Leuten. Das ist ja eher, weil man eben dort irgendwo, weil was fehlt. Das ist ja, das machen ja Menschen dann nicht, weil sie das wirklich so tun. Das ist eine Unsicherheit.
Denkt man, ja.
Das auf ist, jeden Fall. Also Arroganz ist eine Unsicherheit. Ich bin was Besseres, weil ist ein Selbstwertproblem. Das ist nichts anderes. Man sagt so, wenn ich es nicht schaffe, weil ich dieses Außenbild habe, als der, sagen wir mal, mega erfolgreiche Fußballspieler, Nationalspieler, whatever, und mich nicht traue, mit einem kleinen, günstigen Auto vorzufahren, dann habe ich ein Selbstvertrauensproblem.
Selbstwertproblem, ja, auf jeden Fall.
Wenn ich denke, das kann jetzt nur der Ferrari sein oder das kann jetzt nur was sein, ist genau das gleiche Problem. Es geht ja nicht nur um das kleine Auto. Es muss egal sein, in welchem Auto ich fahre, und es muss mir vom Anzug bis Jogginganzug alles stehen können. Und wenn du das nicht hast, dann hast du ein Thema. Und das hab ich natürlich auch immer wieder gehabt in Phasen, die unterschiedlich ausgeprägt waren. Aber das ist eben das, worum es geht. Und oft ist nur eine Schutzfunktion, auch gerade bei den Fußballspielern, weil viele denken zum Beispiel, sind dann sehr arrogant, weil sie dann eben diesen Lifestyle leben. Viele vergessen, dass sie kaum Urlaub haben, die Erfolgreichen, und dass die einzigen Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn sie einen geilen Urlaub fahren oder in einem dicken Auto vorgefahren kommen oder geile Klamotten haben. Weil du hast ja nur anderthalb Wochen, zwei Wochen Zeit.
Das wollte ich gerade sagen. Wir haben schon ganz viel über die traumhaften Punkte deines Fußballprofitums gesprochen, ne? Die Leute jubeln dir zu, wenn du gut spielst. Natürlich buhen sie dich auch aus, wenn du nicht gut spielst. Aber du hast ganz, ganz viele Privilegien schon genannt, die du einfach aufgrund dessen bekommen hast. Aber was sind denn so die, ich sag mal, nicht traumhaften Punkte dieses Traumjobs gewesen? Du sagst gerade schon anderthalb Wochen Urlaub im Jahr. Ich kann mir aber auch vorstellen, ich meine, du gehst jetzt sehr gut damit um oder bist sehr gut damit umgekommen, aber der Druck, der durch die Medien kommt, der durch unzufriedene Fans kommt, dann kannst du, glaube ich, auch nicht an einem freien Tag einfach durch die Stadt marschieren, wenn ihr vorher 6-1 auf die Mütze bekommen habt und Happy Life machen und dann mit 10 Freunden da großartig essen gehen. Ich glaube, das geht dann auch nicht so einfach.
Klar, also da, wo Sonne ist, ist auch immer Schatten. Auch das ändert sich nicht, egal auf welcher Flughöhe. Aber ja, Scheinwerferlicht wurde ja immer mehr, ne, durch Social Media, durch Handys. Ich habe noch Glück gehabt, dass ich noch beide Zeiten miterlebt habe, wo es noch sehr wenig bis gar nicht war, wo es nachher Standard war und nur noch war. Es hat sich schon dann vieles verändert. Diese ständige Kontrolle, Beobachtung, darf man sich auch mal als Mensch im Normalen mal ein bisschen daneben benommen, weil man mal 2 Glas Bier zu viel getrunken hat. Aber wenn du dann gefilmt wirst und dann wirst du abgestempelt oder keine Ahnung, was da alles, dann los Social Media und diese ständige, so hält da jetzt einer das Handy drauf und was macht man da? Das hat schon viel verändert, es hat doch viel kaputt gemacht, weil einfach ja der Mensch nicht mehr dann nur noch Mensch ist, sondern immer achten muss. Du hast ja auch eine Vorbildfunktion, ist auch richtig und wichtig. Sollst du auch ausüben, auch ein Vorbild, muss halt auch mal Schwächen zeigen können. Und
aber du bist auch immer
genau,
noch
Mensch. Genau, und also du kannst kein Vorbild sein, dass die Kinder dann denken, guck mal, denen ist immer alles super, die machen immer alles richtig. Ist auch und kein
wie
Vorbild.
Wie du gerade sagst, du warst mit 17, 18 dazu gestartet hast, da gab es bestimmt auch einige Punkte, worauf du verzichten musstest, was andere deinem Alter halt gemacht haben.
Es ist immer so, wenn du so einen Traum hast und den selber willst, das ist Verzicht. Es gab natürlich weniger Pubertät ausleben, weniger Partys, weniger längere Urlaube. Es war immer durchgetaktet, es war jeden Tag, aber freiwillig eben, aber immer den Verzicht sozusagen. Das ist ein großer Teil, das Verzicht. Dann natürlich diese Beobachtung, dieses immer wieder im Scheinwerferlicht zu stehen. Das sind natürlich schon Seiten des Jobs, die nicht einfach sind. Dann die Bewertungen, die da kommen. Und du weißt dann auch manchmal, der eine oder andere, wie er bewertet, macht er auch, weil du ihm vielleicht auch mal die Meinung gesagt hast. Und er nimmt das dann persönlich und bewertet dich auch schlechter, versucht dir dann Steine in den Weg zu legen. Und ja, so hast du dann deine Herausforderung. Hast viel Konkurrenz. Wenn du wackelst, da sind wirklich der Nächste, der da steht, dein Konkurrent oder ein Transfer, der dann zu deinem Konkurrent wird. Also das ist eine absolute Leistungsgesellschaft. Ne? Dafür hat man sich entschieden. Man kennt das zum Glück ja dann. Von der E-Jugend an habe ich in einem Leistungsumfeld gespielt und trainiert. Aber das ist dann so. Das hat natürlich Schattenseiten, das hat aber auch ganz viele Vorteile, wenn man damit, und das ist ja, oder auch Glück, wie ich, mit meinem sozialen Umfeld. Denn das soziale Umfeld gibt dir ja dann die Stärke, dass du immer wieder weißt, du wirst aufgefangen. Ne? Und ich habe mir auch immer gesagt, du, wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt arbeiten. Ich habe es ja vorgelebt bekommen, dann kann man auch einfach arbeiten gehen. In einem anderen Bereich.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ich glaube, was wir merken, ist, dass man, wenn man sozusagen in so einem Leistungsgesellschaft oder Leistungsbereich halt unterwegs ist, bist du, wie du, und das ist, glaube ich, der perfekte Übergang dann, wenn wir sagen, wir schließen jetzt mal das Fußballprofitum ab und gehen dann mal weiter, dass du dir sozusagen ein dickes Fell aneignen musstest, gerade was das Mediale war. Das heißt, eine starke Resilienz aufbauen musstest. Körperlich, haben wir ja schon gerade gehört, aber auch natürlich mental, damit du das nicht alles an dich ranlässt. Oder ich weiß nicht, hast du irgendwann aufgehört, Zeitungen zu lesen? Damals gab es noch Zeitungen für die Zuhörerinnen, die uns heute zuhören, die das vielleicht gar nicht mehr kennen. Oder das Internet nicht mehr angeguckt. Oder aber irgendwo an irgendeinem Punkt musst du ja versucht haben, glaube ich, deine Resilienz zu stärken, damit dich das nicht irgendwann kaputt macht, die ganzen Bewertungen von außen. War das vielleicht auch ein Antrieb, auch in diese Richtung jetzt als Unternehmer und Investor zu gehen, zu sagen, ich weiß, was es bedeutet, wenn der Druck kommt, wenn die Bewertungen kommen, wenn irgendwie die ganze Welt mit einem Scheinwerfer auf mich draufschaut. Und das will ich jetzt versuchen, möglichst weiterzugeben, dass Leute damit klarkommen mit deiner neuen Funktion als Gründer von Statics Mind, also der Statics Group, wo wir vielleicht auch mal drauf sprechen können. Ist das vielleicht so ein Impuls gewesen, auch in diese Richtung dann zu gehen?
Ja, absolut, weil ich halt gemerkt und gespürt habe sehr früh, die Dinge, die passieren, das ist ja das Leben, aber es ist ganz entscheidend, wie geht man damit um, bedeutet, wie bewerte ich das selber und wie ordne ich das ein? Und ich habe das Glück gehabt, dass ich natürlich als, das ist für alle Leistungssportler und Leistungssportler, die das vielleicht hören können, das nachvollziehen, wenn du diesen eigenen Drang hast, deine Ziele zu definieren, weil du willst ja von dir aus selber Leistungssportler sein, dann musst du reflektieren, du kannst dich nicht belügen. Du kannst nicht immer sagen, ja, war alles super, ja, geil, ich mache alles
es
richtig.
Es gibt doch so ein Umfeld von Menschen, die sagen, du bist der Geilste, du bist der Beste.
Genau, aber du weißt selber, wenn du das machst und die anderen laufen dir irgendwann den Rang ab, das siehst du dann ganz schnell.
Okay.
Das heißt, wenn du nicht, also natürlich auch nicht zu extrem, sondern dann auch, wenn alle auf dich draufhauen, auch mal zu sagen, ey, cool bleiben, ja, war nicht gut, aber ich kann das schon einordnen und dieses Einordnen und Reflektieren und dann auch bewerten. Wie bewerte ich denn jetzt die mediale Kritik? Und da habe ich mich hingesetzt und habe das Glück gehabt, dass ich gesagt habe, so, überlege ich mal, was ist vielleicht richtig, was ist vielleicht zu viel? Das heißt, dieses erstmal nicht immer alles als gegeben hinsehen, aber sich damit auseinanderzusetzen, ohne es zu zerdenken. Das ist schon, das muss man lernen. Ich habe das Glück gehabt vielleicht, weil im Kopf, weil gutes Selbstwert, gute Kindheit, also sehr robust, dass ich das schon versucht habe zu sagen, ja, vielleicht da was dran. Und dann aber auch, wenn es etwas, und das gab es auch natürlich oft, Bullshit ist, dann ist es Bullshit. Und dann habe ich es auch geschafft loszulassen und habe auch dann wieder geschafft, dass die anderen auch merken, oh, okay, irgendwie kriegt ihr das aber hin.
Akzeptiert man das als Part seines Jobs irgendwann?
Ja, auf jeden Fall. Weil klar, du kannst auch nicht nur die Sonnenseiten mitnehmen. Du akzeptierst dann auch, dass es eben halt auch so Phasen gibt, die dann halt nicht so sind. Und mit denen solltest du dann auch umgehen. Aber du hast gesagt, diesen Sprung, denn ich habe dann halt aber auch gemerkt, natürlich durch diesen Austausch, den man eben hat, auch in der Professionalität, im Umfeld, Physiotherapie, Zugang, Vermessungen und auch eben Ansprechbarkeit, war das ja eben genau die Motivation, den Sprung zu sagen, warte mal, dürfen wir eigentlich unter den Menschen, die wie ich jetzt hier auf dem Fußballplatz bei der Nationalmannschaft sind und denen, die dort im Leben, im Mittelstand und irgendwo sind, dürfen wir da überhaupt unterscheiden? Und das war so diese Faszination und natürlich auch zu sehen, dass wenn ich meinen Eltern diesen Zugängen gegeben habe zu meinem Netzwerk, also zu den Ärzten und zu den Physios oder zu den Analysten,
was das schon bewirkt hat dann bei deinen Eltern.
Was das dann auch bewirkt hat, dann denkt man natürlich im zweiten Schritt, ja klar, also wenn mein Papa krumm und schief läuft, aufgrund seiner Fußfehlstellung 14 Kilometer, der auch noch so groß ist wie ich und noch ein bisschen schwerer ist und auch älter ist, der sollte das ja auch nicht krumm und schief da 14 Kilometer laufen. Ist auch klar, dass er irgendwann Riesenprobleme bekommt, weil das macht er jeden Tag.
Ja.
Der hat ja keine Physiotherapie und der hat ja vieles noch nicht. Aber das war dann im zweiten Schritt und das war eben dann zu sagen, okay, dann möchte ich nicht meckern, ich möchte nicht dieses Privileg ummünzen und das geht nur, wenn du gründest. Und so war das. Und im mentalen Bereich oder im Resilienzbereich, klar, viel gelernt, viel mitgenommen, auch Zugang dazu gehabt auf eine Art, aber auch erschreckend zu sehen, dass im Spitzensport unter 10% bis heute damit richtig gearbeitet wird und habe mich dann mit dem Thema weiter beschäftigt. Das war dann eher so die Zeit als Präsident des HSV zu sehen, warum ist das noch so nicht angenommen in der Gesellschaft? Jeder sagt, der Kopf ist das Wichtigste. Ist doch klar, Talent haben sie alle, aber der Kopf entscheidet. Ja, aber was ist denn der Kopf? Was bedeutet das jetzt? Dann sagt er mal Tacheles. Und in Deutschland bedeutet es, du musst irgendeinen Coachy organisieren, triffst den fünfmal, der interpretiert in dich hinein, du kriegst 1,5 Stunden Fragen gestellt und sitzt auf der Couch und fühlt sich irgendwie so nicht Teil der Journey und dann versucht er dich auf den richtigen Weg zu bringen.
Plakativ,
es gibt auch gute, gar keine Frage, aber wenn das der Ansatz ist, brauche ich mich nicht wundern, dass das jetzt nicht groß akzeptiert ist und dass es durchschlägt. Und dann habe ich halt das Glück gehabt, die Kirsten Willem kennenzulernen in 2021, die purer Zufall über einen gemeinsamen Bekannten, die mir dann gesagt hat, im Gespräch, Mensch Marcel, das ist ja cool, was macht ihr da so im Fußball, was macht ihr so präventiv für die Resilienz? Habe ich ihr das halt so erzählt, ne? Die ganzen Analysen, die wir da so machen, so interessant, das kann man im Mentalen auch machen. Ja, wie? Ja, gibt es eine Art Fragebogen, eine Analyse, das sind 37 Faktoren, wenn du die hast, dann kann man daran arbeiten. Das ist genau wie wenn du deine Übung machst für deine Beinmuskulatur, deine Kraftübung, deine Stabi-Übung, ist genau das Gleiche. Du bist nicht krank, sondern du wirst noch fitter und noch resilienter, auch mental. Habe ich gesagt, okay. Ja, in der Tat habe ich es dann gemacht, das war verblüffend. Und dann habe ich gesagt, so Kirsten, wir müssen reden, ich mache jetzt die Kurzform, wir müssen uns zusammentun. Weil wir haben das Körperliche, aber du hast das Mentale und wir müssen das irgendwie raus in die Welt bringen. Das ist ja Wahnsinn, dass man das eben genauso wie eine Ganganalyse, wie ein Wirbelsäulenspinning oder sonstiges, ein Cardio-Check-up, einfach mal sagen kann, wo stehe ich denn gerade in meiner Resilienz? Weil
beides zusammenbringen.
Und beides zusammenbringen und am Ende ist es in jeder Welt von jedem, ist das eigene Denken, das eigene Bewerten, die Wahrheit erstmal. Das heißt auch das Gute, dass man Teil dieser Journey ist, indem ich anstatt 5 Treffen mit einem Coach einfach in 40 Minuten das selber mache und die Analyse mich nicht irgendwo beeinflusst, sondern ich einfach so beantworte die Fragen, du kannst nichts falsch machen und dann kriegst du einen Ist-Zustand. Und das ist schon spannend und es hat fasziniert und deshalb ist die Statics Group, dieser ganzheitliche Ansatz entstanden, um eben in die Unternehmen reinzugehen und zu sagen, ey, ihr seid Leistungssportler des Unternehmens, sind die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen und wir wollen euch jetzt helfen und helfen kann man nur, wenn man ein individuelles Resilienzprofil pro Mitarbeiter erstellt, ihm einfache Handlungsempfehlungen gibt, die sofort eine Auswirkung in der Prävention und auf seine Gesundheit, auf seine körperliche und mentale Resilienz haben und die auch umsetzbar sind in der Routine, in ihrem Leben und nicht realitätsfern bei Familieneltern, die lange arbeiten, dann auch noch zu sagen, jetzt sollst du noch mal 4-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, 3 Stunden. Also ist Quatsch, braucht auch keiner. Und von daher ist das eben sozusagen mein zweiten in Anführungszeichen Traumberuf, den ich entwickle, zu sagen, wie kann ich Menschen Zugang zu sich selber geben?
Zweiter Bildungsweg, wie kann ich Menschen Zugang zu sich selber geben? Ist natürlich auch ganz geil, ne? Also die eine Karriere, die dann aufbauend auf der anderen ist. Würdest du schon sagen, ist das Fußballprofitum ein beruflicher Umweg war, der dich jetzt dahin gebracht hat, wo du bist? Oder glaubst du, dass du auch ohne die Erfahrung, die du da machen könntest, in diesem Bereich unterwegs wärst?
Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht in dem Maße. Also ich würde es nicht gänzlich ausschließen, dass der Weg hätte trotzdem hin, weil das Interesse an Menschen bei mir ist maximal hoch, weil am Ende geht es im Leben um Menschen und um Partnerschaften. Egal welche. Arbeitskollegen, Freunden, Familie, es geht immer um Menschen und wir brauchen Bindung und wenn wir Bindung haben, sind die glücklicheren Menschen, wenn wir sie nicht haben, nur für uns alleine sind, dann ist es schwierig.
Aber das Thema Gesundheit, das treibt dich ja trotzdem.
Das Thema Gesundheit, deshalb sage ich ehrlicherweise, dieses Niveau Nationalspieler und den Zugang und das, was ich alles erleben durfte an High-End-Prävention, weil Prävention in der breiten, normalen Gesellschaft ist irgendwas mit, ja, Shishi und irgendwie muss man ja Prävention machen. Es ist im Leistungssport eben etwas, was man konkretisiert und macht auch total Sinn übrigens, ne? Ist klar. Aber ohne das glaube ich nicht in diesem Umfang, weil das muss man auch alles das meiste Mal gesehen, erlebt und selber ausprobiert haben und auch bei etlichen verschiedenen Menschen, ob das jetzt Mannschaftskollegen sind, ob es die eigenen Eltern sind, ob es Freunde sind, um diese Wirkkraft einfach und glaube diese Kompetenz, die mir dieses Privileg, was mir dazugeflogen ist anhand Bundesliga-Spiel, Nationalspiel, fängt ja schon in der Jugend an, wurde nachher immer krasser. Das spielt schon eine große Rolle dabei, weil mein Denken, mein Handeln sich natürlich viel um diese Themen dann gedreht hat und das wäre so, glaube ich, nicht möglich gewesen, ehrlicherweise ohne den Spitzensport. Weil der Spitzensport ist da schon ein anderes Zugangstor, das muss man sagen. Also es ist schon Wahnsinn.
Ja, du hast ja ganz andere Möglichkeiten dann direkt, ne? Gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich, ich bin jetzt nicht bei 5, ich bin jetzt vielleicht bei 10, 12, 13 Jahren, deinem jüngeren Ich raten würdest, bevor es in deinen Beruf geht, bevor es in die Profifußballtum oder halt auch in den Unternehmertum geht?
Ja, oder in die andere Welt dann rausgeht, irgendwann nach Schulzeit. Ja, ich würde meinem jüngeren Ich auf jeden Fall raten, schau genau auf deine Stärken, lass dir die auch nochmal aufzeigen, weil jeder Mensch, jeder hat Stärken und orientiere dich an denen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die dich vielleicht in deinen beruflichen Weg bringen. Jetzt habe ich Glück gehabt, deshalb würde ich mir nicht zu viel Neues sagen, aber nicht, weil ich so toll war, sondern weil ich ja schon mein Hobby hatte und wusste, ich kann gut Fußball spielen und habe da Bock drauf und habe da mein Talent. Das habe ich verfolgt, habe ich durchgezogen, musste mich noch nicht so schnell damit auseinandersetzen und ehrlicherweise, ich hatte keine Ahnung bis zum Fachabi, was das denn sein könnte. Habe aber dafür 3 Jahre später meine erste Firma gegründet, um mich eben auszuprobieren und zu gucken, wer ist denn der Marcel dann? Und wüsste heute natürlich mit Vertrieb, mit Menschen auf jeden Fall zu tun zu haben, Menschen zusammenbringen und gute Sachen rauszutragen. Also vertrieblich ist schon so meine Stärke. Aber meinem jüngeren Ich hätte ich dann gesagt, wenn es nicht der Fußball geworden wäre, weil da wusste ich ja, dass es meine Stärke ist, kenne deine Stärken. Weil kennst du deine Stärken, kannst du erst ein sinnvolles Profil erstellen. Für welchen Studienweg entscheide ich mich? Kann man ganz viel, da passieren ganz viele Fehler, weil dann die Kinder was machen, weil der Papa gesagt, ja, nee, du musst dann schon Jura machen, weil das ist vernünftig. Passt aber null zu deinen Stärken. Und dann heißt es oft, wie man hört, ah, habe ich gemacht, boah, habe ich abgebrochen. Ja, klar. Und deshalb sage ich, kenne deine Stärken, entwickel deinen Weg, weil jeder Mensch hat Stärken. Es gibt keinen Mensch, der keine hat. Du musst sie nur kennen. Da gibt es Möglichkeiten, diese kennenzulernen. Da gibt es auch Experten oder man selber oder, weil wenn das fällt, vieles einfacher dann eben. Dann in der Auswahl für einen Job, für einen Beruf, für eine Ausbildung, für ein Studium etc. Und das sollte unser Schulsystem auch dringlichst nochmal, in Phasen gibt es das schon, dass du ja deine Leistungskurse hast, da musst du ja aussuchen. Aber da sollte man schon nochmal ein bisschen länger dran arbeiten, weil auch so ein Kind entwickelt sich ja auch schnell. Da muss man eben halt auch gucken, dass man da mehr schon in der Schule lernt, so ein bisschen drüber nachzudenken, in welche Richtung könnte
Was
ich
sind meine
denn gehen?
Interessen?
Das kann man heute relativ gut machen über Fragebögen, Interesse. Das kann man spielerisch sogar machen heutzutage. Und dass Kinder in einem Alter irgendwann verstehen, ah, okay, ja, stimmt, da, ja, da. Und dann merken die auf einmal, oh, das macht doch Spaß, ja, weil es deine Stärke ist. Du kriegst natürlich Feedback und wir leben alle vom Feedback. Ich mache etwas und wenn ich etwas gut mache, macht mir es Spaß, wenn mir jemand sagt, dass ich
Richtig.
es gut mache. Ist ja logisch, ja. Und das ist Berufung, ja. Also, ja, und auch ein bisschen dieses zu lernen, dass man dieses Thema schleunigst mal, Work-Life-Balance-Thema mal aus allen Büchern verbietet und streicht, weil es gibt nur eine Lebensbalance und keine Work-Life-Balance. Denn wenn ich nur eine Life-Balance, also eine Work-Life-Balance habe, untertrenne ich schon in zwei Bereiche, in Arbeit und in Leben. Wie wir wissen, außer ich habe im Lotto gewonnen und muss nicht arbeiten, werde ich immer irgendwie arbeiten sollen. Und ich kann auch denen empfehlen, selbst wenn er im Lotto gewonnen hat und nicht mehr arbeiten müsste, sollte er trotzdem arbeiten, weil sonst kriegt er ein Selbstwertproblem, dass er nur dazu da ist, um irgendwie das Geld auszugeben. Und sich dann, kennt man ja auch diese Themen, dann sehr, sehr unwohl und unglücklich und sogar depressiv teilweise befindet und das Glück dann in den falschen Themen sucht. Also von daher Life Balance. Und Life Balance bedeutet halt eben, Arbeit gehört dazu. Und warum bewertet man sie nicht gut und sie bringt einen weiter? Sie hat im besten Fall mit Menschen zu tun. Sie hat hoffentlich mit deinen
Und
Stärken zu
macht
tun,
dich
wenn ich
glücklich.
verstehe. Und die macht dich glücklich. Wann macht sie nicht glücklich? Wenn du weißt, dass du deine Stärken nicht einbringen kannst. Weil dann fühlt man sich nicht, keiner fühlt sich gut. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, rechter Innenverteidiger gespielt hätte, hätte ich es auch irgendwie hinbekommen. Ja, aber es ist überhaupt nicht mal, ich bin Linksfuß, überhaupt nicht meine Wahrnehmung, es ist eine ganz andere Seite. Also jetzt ein plakatives Beispiel, wäre ich nicht glücklich geworden. Aber wenn ich auf meiner richtigen Position
Und dich
spiele
entfalten kannst.
und mich entfalten kann und merke, das passt zu mir, dann sieht man, dass man in Schritte nach vorne geht. Und das ist eben das, was ich auch Kindern und Jugendlichen, was man denen auch schneller den Weg, zumindest die Optionen aufzeigen könnte, dass sie sich mehr mit sich auseinandersetzen können in ihren Stärke- und Schwächenprofilen.
Wie stehst du zum Thema Fehlerkultur? Weil das ist ja eigentlich in Deutschland auch so ein bisschen Thema, was eigentlich nicht gerne angesprochen wird. Also in Deutschland darf man keine Fehler machen. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, auch da ist der Sport halt wieder ein riesen Glücksfall, ne? Weil du hast schon recht, das ist schon hier sehr besonders in Deutschland, diese Fehler- und Neidkultur. Hat sich für mich gar nicht gestellt, die Frage, weil wenn du Mannschaftssport machst, Leistungssport machst, passieren dir jeden Tag viel zu viele Fehler, wo du darauf reflektieren musst. Und wenn du das zu deiner auch Kultur machst, dass du diese nicht zugeben willst und diese nicht akzeptierst, dann wirst du alles, aber kein Fußballprofi. Also von daher, aber es ist ein Thema, auch da hat mir der Sport geholfen, es ist völlig normal und die Resilienz baut sich nicht auf, weil wir von Tag 1 oder von 7 Jahren bis 50 Jahren dann alles richtig gemacht haben. Das ist nicht das Leben. Und so wäre es, glaube ich, auch gar nicht besonders, das Leben, muss man auch fairerweise sagen. Aber Fehlerkultur unbedingt gewollt. Vielleicht nicht die, die man sagt, die hätte man aus dem sich vermeiden können, weil man sagt, ja stimmt, ich hätte vielleicht mal doch irgendwie gucken müssen, was sind so denn meine Vorlieben, wofür brenne ich, was sind meine Stärken, wenn ich das halt eben nicht mache und habe dann irgendwie 3 Studien abgebrochen, dann muss ich halt irgendwann mal sagen, ja, vielleicht schon eine blöde Fehlerkultur, aber generell, klar, gehören und passieren Fehler ja immer wieder und Fehler bedeutet ja oft nicht irgendein Ende oder irgendein Abbruch, sondern geht es ja auch darum, wie gehe ich damit um und wie schöpfe ich sogar Kraft daraus, aus der Niederlage.
Guter Stichpunkt. Gibt es denn einen Fehler, bei dem du sagst, es hat dir am meisten geholfen? Wo du im Nachgang sagst, war ein Fehler, aber ohne den wäre das und das und das nicht passiert?
Nee, das glaube ich wäre auch falsch, weil das Leben zu vielfältig ist, dass es immer die Summe von ist. Und sicherlich gibt es dann vielleicht die ein oder anderen prägenden Momente, wo du dann zurückreflektierst, aber nee, das ist nicht der eine. Also jeder Mensch ist auch immer wiederkehrend in seinen Mustern. Ja, und diese Muster können manchmal auf Dauer natürlich gefährlich sein, weil man dann immer wieder vielleicht in gleiche Fettnäpfchen tritt, weil man diese Muster selber nicht hinterfragt hat. Oder im Bestfall ja auch mal, wie früher zumindest noch, ging das noch, dass man Freundschaften auch mal gestritten hat, beziehungsweise ein Freund, ein guter Freund war, weil der mal gesagt hat, das finde ich irgendwie jetzt nicht gut, das machst du doch jetzt schon zum 5. Mal, warum gehst du wieder in diese Rolle rein? Und Thema, ja, Reflexion und Streitkultur, aber
ja. Ich würde sagen, es gibt jetzt nicht einen.
Nein, es gibt nicht den einen. Nein, es gibt nicht den einen. Und das wäre auch dramatisch, weil dann würde das ja auch bedeuten, dass es immer nur den einen gibt, den dann jeder finden muss. Nee, überhaupt nicht.
Wir kommen auch schon langsam zum Ende. Schon ist gut. Wir haben schon eine Stunde hier auf der Uhr. Tut mir auch leid, aber das Gespräch war einfach zu interessant. Würdest du aus der heutigen Perspektive sagen, dass es immer noch ein Traumjob war oder ist, was du bereits machen durftest? Also das Fußballprofitum und jetzt auch dein Unternehmertum?
100%. Ganz einfach gesprochen, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, habe es geliebt, habe das Spiel geliebt. Und das ist definitiv ein Traumberuf, der auch ganz, ganz viele Tücken hat, auch brandgefährlich ist. Es ist eine Blase. Aber wenn man da durchkommt, gut durchgeht, ist es ein absoluter Traumberuf. Und jetzt im Zweiten gilt es noch so ein bisschen zu beweisen. Ich merke aber die Veränderung in den letzten 10 Jahren, aufhören mit dem Traumberuf ins neue Leben sozusagen und merke dort die Entwicklung hin zu einer Art Potenzial-Traumberuf und weiß aber eben Gott sei Dank, dass es eben dieser lange Weg auch ist und bin dafür jeden Tag dankbar und sehe halt eben dieses Privileg, das dann auch füllen zu dürfen und auch aus einer Unabhängigkeit heraus, den ich mir durch den ersten Traumberuf ermöglicht habe, auch dank meiner Eltern, würde ich sagen, ist der andere, das gilt es dann noch zu bewerten in vielleicht dann 20, 30 Jahren.
Dann sprechen wir uns nochmal.
Marcel,
vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du uns heute einen Einblick in dein Leben gegeben hast, in deinen Job und in deine Entwicklung. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Natürlich drücke ich die Daumen, dass es alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop. Wie viel Traum ist dein Beruf wirklich?